Düstere Prognosen sind das. Thomas Morawetz hat für uns die Geschichte des Sozialstaates rekonstruiert. Friedhelm Hengsbach ist emeritierter Professor für christliche Gesellschaftsethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen und er stand uns vor dieser Sendung zu einem Gespräch zur Verfügung. Der Sozialstaat ist ein Thema, das ihn seit vielen Jahren beschäftigt, Herr Professor Hengsbach. Wir haben jetzt gerade gehört, Hans-Günther Hockerts hält es für wenig wahrscheinlich, dass die Demokratie überlebt, wenn der Sozialstaat nicht überlebt. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
Ja, selbstverständlich, weil der demokratische Staat, der gleichsam die Grundlage unseres Zusammenlebens hier in der Bundesrepublik ist, zugleich als sozialer Rechtsstaat in der Verfassung steht. Und insofern würde das gesellschaftliche Zusammenleben erheblich beeinträchtigt sein, dass wir jetzt schon sehen, Spaltungen, Risse, Polarisierung, wenn der Sozialstaat nicht mehr gefestigt ist. Und das wirkt sich eben auch auf das politische Zusammenleben auf. Die Politiker werden dann getriebene, entweder von Revolten von unten her oder von Lobbytätigkeit der Konzerne und Finanzmärkte.
Jetzt könnte man natürlich auf den ersten Blick sagen, na ja, also eine soziale Marktwirtschaft ist vielleicht gar nicht mal unbedingt notwendig für eine Demokratie. Ich schaue jetzt mal nach Amerika. Auch dort herrscht per Definition Demokratie und trotzdem ist es vielleicht nicht der Sozialstaat in dem Maße, wie wir ihn mal gehabt haben.
Sicher, aber Kapitalismus oder Demokratie gibt es immer nur in der Mehrzahl. Auch Russland behauptet von sich, dass es eine Demokratie sei. In Europa oder im Kontinentaleuropa ist demokratisches Bewusstsein immer mit der Vorstellung von der Gerechtigkeit als einer Gleichheitsvermutung verbunden, sodass also gleichzeitig mit den Freiheitsrechten immer auch soziale Grundrechte verbunden sind. In der Bundesrepublik kann man sicher sagen, dass das Grundgesetz einen weißen Fleck hat im Hinblick auf soziale Grundrechte. Aber trotzdem, die Sozialstaatsklausel fordert ja auch die Politiker auf, zumindest mal eine Grundsicherung, also ein soziokulturelles Existenzminimum zu gewährleisten. Darüber hinaus gibt es aber seit Bismarck, in Deutschland jedenfalls, eine Tradition der sozialen Sicherung gegen gesellschaftliche Risiken, gegen Krankheit, gegen Arbeitslosigkeit und auch gegen den Abfall des Lebensstandards, wenn Menschen aus der Erwerbstätigkeit im Alter vor allen Dingen herausfallen.
Jetzt haben wir ja gerade im Beitrag gehört, dass das unter Bismarck bei weitem nicht so umfassend war, wie das vielleicht dann in den 60er und 70er Jahren bei uns war. Ist das denn wirklich notwendig, dass es so umfassend ist?
Wenn wir davon ausgehen, dass die Grundlage unseres Zusammenlebens in einer demokratischen Gesellschaft darin besteht, dass die Mitglieder sich wechselseitig das gleiche Recht zugestehen, als Gleiche anerkannt und behandelt zu werden. Und dass trotz aller Differenzen von Begabung und von Leistungseinsatz, von Geschlecht oder von Alter, diese grundlegende Gleichheit das Erste ist, was unser Zusammenleben gewährleistet. Sodass also Gleichheit vor Differenz geht. Und dann, denke ich, braucht es dazu, dass also eine grundlegende Gleichheit der Lebensverhältnisse, der Lebenschancen und auch der Lebensrisiken in dieser Demokratie angestrebt werden soll.
Unter der Regierung Kohl begann ja dieser Umbau der Sozialsysteme. Man hat dann gesagt, ein Teil der Vorsorge muss privat geschehen. War das ein richtiger Schritt? Das wäre dann ja immer noch für eine Grundversorgung sozusagen gesorgt gewesen.
Also die große Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders in Deutschland und auch der sozialen Marktwirtschaft im eigentlichen, im echten Sinn bestand ja darin, dass auch die Rentner, also auch diejenigen, die aus dem Erwerbsleben herausgefallen waren oder jedenfalls rausgetreten waren, dass die an dem steigenden Lebensstandard, also an dem wachsenden Wohlstand, der von allen erzeugt worden ist, teilhaben sollten. Die dynamische Rente und die sehr komfortable, kann man sagen, Versorgung in Krankheitsfällen oder die Gesundheitsvorsorge. Und da hat es einen Bruch gegeben, den haben Sie richtig angesetzt, 1995 mit der Pflegeversicherung und 1997 mit der Auflösung dieses Grundsatzes, dass Menschen, die nicht mehr erwerbstätig sind, trotzdem in gewisser Hinsicht, relativ jedenfalls, an dem Lebensstandard Anteil haben sollen, den sie durch Erwerbsarbeit erworben haben. Das ist die Zäsur im sozialstaatlichen Konsens der Nachkriegszeit. Das geschah zunächst einmal unter Kohl und Blüm, aber dann ganz massiv in der rot-grünen Phase. mit der Riester-Rente, eben, was Sie sagten, das Absenken der Sicherung in den jeweiligen gesellschaftlichen Risiken und dem Appell an die private Vorsorge. Das ist ja für die Wohlhabenden und für die Reichen überhaupt kein Problem. Das Problem ist es nur für die mittlere Schicht der Bevölkerung und für die untere Schicht der Bevölkerung. Wie sollen die mit dem Einkommen, mit dem sie gerade den Lebensunterhalt bestreiten sollen, jetzt noch eine private Vorsorge betreiben? Und das war, denke ich, der Bruch in der Solidarität, die alle Beteiligten, alle Mitglieder in der demokratischen Gesellschaft umfasste.
Nun wurde da aber gerade häufig angeführt, dass eben der Generationenvertrag auf Dauer nicht mehr funktionieren wird. Einfach deshalb, weil die jüngeren Generationen dann nicht mehr so viele sind und nicht mehr für die zukünftigen Rentner sorgen können. Ist das denn dann nicht richtig, diese Prämisse?
Ja, die politische Demontage unter der Schröder-Koalition ist ja auf Druck bürgerlicher Eliten und einer Meinungsbildung in den 80er Jahren entstanden. Da hieß es, privat ist immer besser als öffentlich. Man muss auf die Selbstheilungskräfte des Marktes vertrauen. Das ist immer besser, als auf den Staat zu vertrauen. Und der schlanke Staat ist der beste aller möglichen Staaten. Und gleichzeitig hieß es auch, das soziale Sicherungssystem ist auf Dauer überhaupt nicht mehr finanzierbar, weil die demografische Entwicklung dem widerspricht. Also deshalb möglichst private Vorsorge. Dahinter stand natürlich das Interesse der Finanzunternehmen, der Banken, der Versicherungen und der Pensionsfonds. Aber es war ja auch eine große Legende. Es stimmt ja gar nicht, dass die private Versicherung gegenwärtig jetzt in der Finanzkrise rentabler ist, dass sie sicherer ist, dass sie demografiefester ist. Auch die Demografie ist im Grunde ein Vorwand gewesen, ein Alibi. Es kommt ja nicht auf die biologische Zusammensetzung der Bevölkerung an, um den Sozialstaat zu finanzieren, sondern auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und wenn man die Produktivitätsentwicklung nimmt in den vergangenen 100 Jahren, dann war es vor 100 Jahren etwa so, dass 8 Bauern einen Nichtbauern miternähren mussten. Heute ist es so, dass ein Bauer 88 Nichtbauern ernähren kann. Und die Produktivitätsentwicklung ist in der Industrie ähnlich. Das heißt, es kommt nicht auf die Zahl der Menschen an, die in einer Gesellschaft leben, sondern ob die Beschäftigung so ist, dass alle, die arbeiten wollen und arbeiten können, einen Arbeitsplatz finden und dass die Produktivitätsentwicklung so hoch ist, dass mit immer weniger Menschen die gleiche Zahl der Produkte oder die gleiche Menge der Produkte und der Dienstleistungen hergestellt werden kann.
Damit wären wir jetzt quasi bei dem Argument aus unserem Beitrag, wo es ja hieß, dass wenn man investiert in Bildung, der Sozialstaat durchaus auch erhalten werden könnte. Es würde mich noch näher interessieren, wie kann das zusammenpassen?
Also Bildung ohne bereitstehende Arbeitsplätze nützt gar nichts. Wir sehen beispielsweise gegenwärtig qualifizierte Hochschulabsolventen, die nur befristet beschäftigt sind, also weiterhin in prekären Arbeitsverhältnissen leben, gar nicht die Beitragszahlungen leisten, aus denen heraus die gegenwärtige Rentengeneration und später wahrscheinlich auch ihre eigenen Rentenansprüche befriedigt werden können. Also Bildung nur in Verbindung mit der Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten schafft die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft, aus der heraus sowohl die Erwerbstätigen ihren Lebensunterhalt bestreiten können, als die noch nicht Erwerbstätigen, das heißt die Kinder, oder die nicht mehr Erwerbstätigen, das heißt die älteren Menschen.
Und wie kann man das sicherstellen? Ich meine, Arbeitsplätze, das sagt ja die Regierung immer, die kann man nicht einfach herzaubern.
Ja, jedenfalls durch Spardiktate oder indem die Unternehmen nur auf Kostensenkung ihre Politik, ihre Unternehmenspolitik ausrichten, werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. Das ist, denke ich mal, die Erfahrung, die wir in den letzten 30 Jahren gehabt haben, wo es immer darum ging, wir müssen Kosten senken. Und wenn alle Unternehmen ihre Kosten senken, wo soll denn dann die Nachfrage für die Unternehmen herkommen, die gleichsam erstmal Gewinne machen müssen, nicht nur durch Kostensenkung, sondern in gleicher Weise auch durch entsprechende kaufkräftige Nachfrage. Natürlich kann nicht dem einzelnen Arbeitslosen die Verantwortung zugeschoben werden, Arbeitsplätze zu schaffen. Auch nicht dem einzelnen Unternehmen. Aber insgesamt die politische Entscheidung besteht doch darin, schaffen wir offensiv auch öffentliche Investitionen, beispielsweise im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im Kulturbereich, in der öffentlichen Infrastruktur, aus denen dann auch die Unternehmen ihre privaten Investitionen nachliefern.
Das könnte in der gegenwärtigen Krise schwierig werden, nachdem ja alle Staaten in Europa dazu angehalten sind, zu sparen.
Ja, nachdem die Staaten erstmal arm gemacht wurden, indem die Banken geschrien haben, rettet uns. Es ist ja eine Riesenmenge an öffentlichen Geldern und an öffentlichen Schuldenübernahmen in den privaten Finanzsektor geflossen. Das ist das eine. Und vorher hat der Staat sich ja auch selbst arm gemacht, indem er also durch Steuersenkungen gegenüber den Unternehmen, durch eine Finanzmarktpolitik gegenüber den Finanzmärkten, dass die Hedgefonds zugelassen wurden, dass die Zweckgesellschaften zugelassen wurden. Es wurde also praktisch den Finanzmärkten der Weg geebnet, Gewinne zu machen, ohne dass das realwirtschaftliche Rückwirkungen hatte und ohne dass auch entsprechend die Steuerzahlungen stattgefunden haben.
Jetzt sitzen wir in dieser Krise drin. Wie sehen Sie das? Kann der Sozialstaat in Zukunft überhaupt noch gerettet werden?
Wenn ich sehe, wie die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht gemindert ist, sondern dauernd wächst, ist doch auch die Menge dessen, was verteilt werden kann, nicht geringer geworden, sondern größer. Und von daher stehen doch auch Mittel zur Verfügung, um allen, sowohl den Erwerbstätigen als auch denen, die noch nicht erwerbstätig sind oder die nicht mehr erwerbstätig sind, einen entsprechenden Anteil an dem gemeinsam erwirtschafteten Volkseinkommen oder an dem gemeinsam erwirtschafteten Wohlstand zukommen zu lassen.
Also Rückbesinnung auf Solidarität wäre wünschenswert. Herr Professor Hengsbach, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Friedhelm Hengsbach ist Sozialethiker und emeritierter Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen.